Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich sehr, den Dienst heute bei euch tun zu dürfen. Ich habe mich gefreut, gestern mit euch zusammen zu sein und Gerits Geburtstag zu feiern. Und ich möchte euch sagen, es ist Hoffnung. Es ist Hoffnung für euch, es ist Hoffnung für euren Pastor. Er ist zwar nur ein halber Schwabe, aber bei den Schwaben heißt es ja, dass man mit 40 gescheit wird. Also die nächsten Jahre können nur besser werden. Wie Gerrit schon sagte, bin ich Mitarbeiter eines internationalen Missionswerks. Der Name des Missionswerks ist Open Air Campaigners. Und das Ziel unserer Arbeit ist, Menschen mit dem Evangelium da zu erreichen, wo sie sind. Ich will nicht viel dazu sagen, aber gleich am Ausgang auf der linken Seite der Tür findet ihr auf dem Bistrotisch einige Flyer, die könnt ihr herzlich gerne mitnehmen. Dann seht ihr, wie die Arbeit ausschaut, die wir tun. Ich freue mich also, hier im Hessenring zu sein. Für mich als Westfalen ist es ja was Besonderes, bei den Hessen zu Gast zu sein. Aber wir sind ja nun Siegerländer und wohnen in unmittelbarer Nähe zum Lahn-Dill-Kreis. Lahn-Dill-Kreis, das ist schon wieder Hessen. Ihr wisst, das sind die Orte, wo die Frauen Barbara heißen, die Leute Rhabarber essen und sogar Bananen, obwohl da eigentlich gar kein R drin vorkommt. Also, wir sind die Hessen insofern nicht fremd. Eben wurde gesagt, das fand ich sehr gut, Ostern klingt noch nach. Und das sollte eigentlich bei uns so sein, dass Ostern nachklingt. Und ich möchte genau an dieser Stelle einhaken. Es soll also um Ostern gehen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. In Matthäus 28 hörten die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kamen, diese Botschaft. Es heißt in den Vers 5 bis 7, der Engel des Herrn sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Das war die Botschaft an die Jünger und Maria Magdalena und die Frauen haben diese Botschaft transportiert. Sie sollten also sagen, die Jünger sollten nach Galiläa gehen und er, unser Herr, würde ihnen vorangehen und dort zu ihnen sprechen. Ihr Lieben, warum mussten die Jünger nach Galiläa gehen? Ich glaube, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich glaube, dass unser Herr noch eine ganz bestimmte Botschaft für sie hatte, ein ganz bestimmtes Zeichen für sie hatte. Und dafür war es eben nötig, dass dieses besondere Umfeld, dass ihre Heimat den Rahmen für das bildete, was er zu sagen hatte. Übrigens, schon in Matthäus Kapitel 26, Vers 32, hatte Jesus gesagt, wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen. Heute, an diesem Morgen, möchte ich euch ganz gerne mitnehmen nach Galiläa. Und möge es Gott es schenken, dass wir in diesem Gottesdienst, so wie die Jünger ebenfalls, eine Begegnung mit dem auferstandenen Gottes hatten und haben. Und deswegen nehme ich euch mit. Tabgha ist eine kleine Ortschaft am Nordufer des Sees Genezareth, im nördlichen Teil Israels. Es ist der Austrittspunkt mehrerer Quellen, die dort in den See Genezareth hineinmünden. Und so ist das deutsche Wort für Tabgha das Wort Siebenquell. Und da, wo diese Quellbäche in den See hineinmünden, halten sich seit undenkbaren Zeiten immer sehr viele Fische auf. Und deswegen war dieser Ort bei den Fischern aus Kapernaum außerordentlich beliebt, zumal es nicht weit war. Es war nur eine kurze Strecke bis dorthin. Und dort befinden wir uns jetzt. Dort gibt es eine kleine Kirche im Osten dieses Pilgerorts, unmittelbar am nördlichen Ufer des Sees Genezareth. Eine schöne kleine Kapelle aus schwarzem Basalt. Sie wurde im Jahr 1933 von italienischen Franziskanern gebaut. Es ist die Primatskapelle. Oder der andere Name dieser Kapelle lautet Mensa Domini. Und das heißt so viel wie Tisch des Herrn. Und das Besondere ist, dass sich im Altarraum dieser Kirche ein Felssockel erhebt. Und der Überlieferung nach soll dieser Felssockel der Ort gewesen sein, wo der Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern zusammen gegessen hat. Deswegen Mensa Domini, Tisch des Herrn. Und ich sage es ganz salopp heute Morgen, ich sage einfach mal Frühstück mit Jesus. Vermutlich ist diese Kapelle eigentlich schon der sechste Kirchenbau an dieser Stelle. Schon die Pilgerin Egeria erwähnt im 4. Jahrhundert, dass hier eine Kirche war und auf der Seeseite dieser Kirche, so schreibt sie, gingen 12 Stufen hinunter in den See. Reste davon scheinen heute sogar noch sichtbar zu sein. Man kann solche Stufen erkennen. Insgesamt 5 Stufen kann man noch erkennen. Und die Mauerreste der Vorgängergebäude bildeten das Fundament der Kirchen, die jeweils darauf gebaut worden sind. Und die Geschichte, mit der wir uns heute befassen, könnte sich tatsächlich an diesem Ort abgespielt haben. Und deswegen lade ich euch heute Morgen ein, setzt euch mit mir zusammen auf diese Stufen. Und wir wollen uns mit Johannes Kapitel 21 mit den Versen 1 bis 14 beschäftigen. Und ich werde sie der Reihe nach vorlesen. Es war der Hammer. Stellt euch vor, 3 Jahre lang spitzenmäßige theologische Ausbildung. Gepaart mit hervorragender Lebensschule, man nennt das, was geschah heute, unser Jobtraining. Training aus erster Hand. 3 Jahre tolle Erfahrungen mit dem Herrn. Und dann kam der große Schock. Der Meister wurde verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Und bei den Jüngern machte sich sehr schnell Angst breit, Frustration, Hoffnungslosigkeit. Und dann geschah das Unfassbare. Dann hörten sie diese Botschaft, Jesus lebt, und konnten es zunächst nicht glauben. Und sie kamen in das absolute Wechselbad der Gefühle. Mehrmals erschien der Herr Jesus Christus seinen Jüngern in Jerusalem. Und dabei war seine Botschaft eigentlich immer die gleiche. Seine Botschaft war, hey Leute, ihr braucht keine Panik zu haben. Ich bin da, ich lebe und es geht weiter. Anders ausgedrückt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und schließlich heißt es dann in Matthäus Kapitel 28, dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Man stelle sich vor, ihr Lieben, es war ein langer Fußmarsch. Mindestens 4 Tage waren sie unterwegs, wenn sie stramm gelaufen sind. Ein langer Fußmarsch von Jerusalem nach Galiläa. Warum? Weil Jesus gerade dort eine ganz spezielle Botschaft und eine Berufung für sie hatte. Gerade dort auf diesem Berg unweit des Sees in ihrer Heimat sollten die Jünger den Missionsbefehl hören, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und Matthäus berichtet uns, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und ich stelle mir vor, wie einer von ihnen, ein Mensch, den wir gut kennen, genannt Simon Petrus, wie er dort auf dem Berg ist, wie er runterschaut, sieht dort unten Kapernaum, sieht dort seine Heimat, kann vielleicht sogar das Haus seiner Schwiegermutter erkennen. Und er sieht, wie die Boote dort am Ufer des Sees liegen und er blickt dort sein Boot. Er sieht sein Boot und er sagt, Jungs, dieses Boot, das gehört mir, Andreas und mir. Wir haben dieses Boot viele Jahre gebraucht, um zu fischen. Ich ahne, wie es dem Simon durch den Kopf geht. Und irgendwann sagte er, ich will fischen gehen. Ihr Lieben, das kann ich gut verstehen. Petrus war wahrscheinlich enttäuscht von sich selbst. Und ich glaube, solche Situationen kennen wir alle aus unserem Leben. Er fühlte sich besiegt. Er fühlte sich entmutigt. Er fühlte sich unfähig, disqualifiziert für den großen Auftrag, den der Herr Jesus Christus seinen Jüngern gab. Geht es dir auch so? Kennst du das aus deinem Leben? Dann bist du in guter Gesellschaft. Dann bist du in Gesellschaft mit Leuten wie Abraham und Isaak und Jakob und Moses und Gideon und David. Ich will gar nicht weitermachen. Wenn wir an uns verzweifeln, so wie diese Leute, die ich eben genannt habe, an sich selbst verzweifelt sind, dann ist das ganz oft der Beginn der Wende. Natürlich. Es ist nichts Falsches daran, fischen zu gehen, oder doch? Wenn Jesus einen Auftrag gibt, dann hat dieser Auftrag immer absolute Priorität. Nun, chronologisch gesehen ist das nicht ganz klar, wie sich das hier verhält. Haben die Jünger bereits den Auftrag gehört, den Auftrag zur Weltmission? Oder warteten sie immer noch auf dem Berg, auf die Begegnung mit Jesus? Wenn sie auf den Auftrag gehört haben, dann wäre eigentlich der nächste Gang gewesen, nach Kapernaum runterzulaufen und es laut zu proklamieren, Jesus lebt. Und ihr müsst diese Botschaft hören. Wenn sie Jesus noch nicht begegnet waren, dort auf dem Berg und das noch bevorstand, ihr Lieben, ganz ehrlich, dann ist der Berg der richtige Ort, um auf Jesus zu warten und nicht der See. Wie dem auch sein mag, Petrus sagt, ich will fischen gehen. Und sofort springen die anderen auf und sagen, wir kommen mit, wir wollen mit dir gehen. Und vergessen ist der Missionsauftrag. Anstatt in Kapernaum zu proklamieren, dass Jesus lebt, gehen sie fischen. Wie geht es uns? Wie geht es uns eine Woche nach Ostern? Wirkt die Auferstehungsbotschaft noch in uns? Wisst ihr, wir sagen so gerne diesen Satz, Glaube ist ansteckend. Und das stimmt, Glaube ist ansteckend. Aber Unglaube auch. Dein Glaube, dein Unglaube, deine Geduld, deine Ungeduld, dein Gehorsam, dein Ungehorsam, all das ist ansteckend. Und Ungehorsam liebt immer die Gesellschaft. Warum ist das so? Weil wir uns weniger schuldig fühlen, wenn andere genau das Gleiche tun wie wir. Petrus sagt, kommt Jungs, ich zeige euch was. Kommt runter, wir gehen zum Boot und wir fahren raus auf den See. Und ich verrate euch, wir werden in dieser Nacht eine Stelle finden, die ich euch zeige, wo es nur so von Fischen wimmelt. Da werdet ihr was erleben. Und so besteigen sie mit Simon das Boot. Und dann heißt es, in dieser Nacht fingen sie nichts. In dieser Nacht fingen sie nichts. Ist das so ungewöhnlich? Schaut einmal, der Herr Jesus Christus hatte sie zum Menschenfischen berufen, 3 Jahre zuvor. Und er hatte sie nicht berufen, um Fische aus dem See zu ziehen. Damals, als der Herr Jesus Christus sie berufen hatte, Menschenfischer zu sein, lese es nach in Lukas Kapitel 5, da heißt es, sie haben sofort ihre Netze verlassen und sie sind Jesus nachgefolgt. Das war ihr Auftrag. Das war ihre Berufung. Und in dieser Nacht fingen sie nicht einen einzigen Fisch. Und dann kommt diese tolle Stelle, wo es heißt, da stand Jesus am Ufer. Wisst ihr, was mir auffällt? Keiner dieser Jünger hat gesungen, komm in unsere Mitte, oh Herr, Komm in unsere Mitte, o Herr, o Herr. Finde ich immer ein bisschen komisch, wenn das im Gottesdienst gesungen wird. Weißt du, wenn man auf dem letzten Drücker zum Gottesdienst kommt und dann so flehentlich singt, komm in unsere Mitte, o Herr, dann ahne ich immer wieder her, denkt, ja, Menschenskinder, ich bin doch schon lange da. Ich habe doch schon gewartet auf euch. Ich habe euch doch die Zusage gegeben, dass ich bei euch bin, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Er war da, so wie er immer bei uns ist, wie er es versprochen hat. Und oft scheint es uns ja so, als wenn Jesus weit weg wäre. Aber ihr Lieben, er ist da. Er ist da, selbst in unseren Niederlagen. Er ist da, in meiner ganz persönlichen Erfolgs- und Hoffnungslosigkeit. Er ist da in so manchen Frustrationen. Er ist da in unserer Lebensangst. Da steht Jesus am Ufer meines Lebens. Ist das nicht eine großartige Zusage? Und dabei hatte er nur eine einzige Botschaft für seine Jünger. Und es ist Gottes Botschaft an uns. Und sie lautet Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Leute, selbst wenn ihr meint, ihr seid professionelle Fischer und ihr wisst alles über den See und ihr wisst genau, wo die Fische sind, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr seid abhängig von mir, ihr braucht mich. So steht Jesus am Ufer des Sees. Und dann heißt es, die Jünger erkannten ihn nicht. Sie kapierten nicht, dass es Jesus war. Wie ist das möglich? Nun, Resignation trübt den Blick. Wer würde das nicht kennen? Resignation trübt den Blick. Das hatten doch auch die Emmaus-Jünger so erlebt, die mit Jesus unterwegs waren und ihn nicht erkannten. Dann ist ja diese spannende Stelle bei den Emmaus-Jüngern, wo die Jünger sagen, bist du der Einzige, der nicht gehört hat und erlebt hat, was in Jerusalem passiert ist? Dabei war der, der bei ihnen war, der Einzige, der es wirklich wusste. Oder kann es sein, dass die Jünger einfach nicht mit Jesus gerechnet hatten? Kann es sein, dass sie ihn gar nicht auf dem Schirm hatten? Schaut einmal, wenn Jesus nicht Teil unserer Planung und Teil unserer Erwartungen ist, dann werden wir ihn kaum sehen. Und ich frage mich und ich frage euch, wie oft war Jesus in deiner Nähe und du hast ihn verpasst? Weil du dein eigenes Ding gemacht hast, weil ich mein eigenes Ding gemacht habe, anstatt mit ihm zu rechnen. Das ist das Tragische. Unglaube verschließt die Augen, Unglaube verschließt die Ohren. Und dann sagt Jesus, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Hey, da sind sie, die starken Männer aus Galiläa. Da sind sie, die erfahrenen Fischer, die Jungs mit den dicken Muskeln. Und Jesus nennt sie wortwörtlich Kindlein. So steht es da, Kindlein. Und genau das ist es, was sie sind. Kinder. Kinder. Abhängig. Hilflos. 1000 Watt im Ärmel und kein Licht in der Birne. Ich finde das so spannend. Das erste Zeichen im Johannesevangelium, Johannes nennt ja die Wunder, die der Herr Jesus getan hat, ganz gerne Zeichen. Zeichen sind ja immer Wegweise, die deuten eine bestimmte Richtung. Das erste Zeichen, was Jesus gegeben hatte, das war auf der Hochzeit zu Kana. Und da hat sich der Herr Jesus Christus um ganz gewöhnliche Dinge gekümmert, Dinge des Alltags. Er hat dafür gesorgt, dass Wein da war, genügend Wein bei dieser Hochzeit. Ganz gewöhnliche Dinge. um die er sich gekümmert hat. Und genau das tut er jetzt wieder. Er kümmert sich um die Dinge des Alltags. Schaut einmal, 3 Jahre lang haben die Jünger die großen Taten Gottes gesehen. Bis hin zur Auferweckung des Lazarus. Großartige Sachen. Und jetzt erfahren sie erneut, dass Jesus sich auch um die ganz kleinen Dinge des Alltags kümmert. Und das brauchen wir. Ich brauche ihn so oft in den kleinen Dingen des Alltags. Da ist zum Beispiel mein Autoschlüssel. Gerrit könnte euch Storys ohne Ende erzählen, wie oft ich meinen Autoschlüssel gesucht habe. Früher habe ich gesagt, Jungs, wer meinen Schlüssel findet, kriegt eine Mark. Wird ihr heute nicht mehr interessieren. Die lassen mich zappeln. Ich muss bekennen, wir haben 3 Autos. Trotzdem muss ich eines Tages zum Nachbarn gehen und sagen, du hör mal, ich habe einen Predigtdienst heute Abend, kannst du mir dein Auto geben? Ich finde alle Schlüssel nicht. Dann ist es gut, dass man mit Gott auch über Dinge wie Autoschlüssel und Parkplätze reden kann. Es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Habt ihr nichts zu essen? Was jetzt kommt, das war wahrscheinlich etwas kleinlaut. Sie antwortet ihm nein. Wisst ihr, wenige Wochen zuvor, das lesen wir Lukas 22, da hatte er noch gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Und da hieß die Antwort, niemals. Und jetzt sieht es ganz anders aus. Mir fällt da der Prophet Haggai ein. Ihr sät viel und ihr erntet wenig. Ihr investiert und es kommt nichts dabei rum. Und wer Gold, wer Geld verdient, sagt Gott, der legt es in einen löchrigen Beutel. Ein Zeichen von geistlicher Armut. Und manche Christen leben in geistlicher Armut. Warum? Weil sie Jesus nicht wirklich kennen. Und dann sagt Jesus, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes. Man soll nie ein Boot auswerfen. Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes. Wisst ihr was? Ich verrate euch was. Das ging der Jünger damals sicherlich auch aus, durch den Kopf. Auf der rechten Seite ist genau der gleiche See wie auf der linken Seite. Aber hier ist eine Lektion, die die Jünger eigentlich schon längst hätten gelernt haben sollen. Aber es ist eine Lektion, an der auch wir unser ganzes Leben lang zu kauen haben. Und die Lektion ist, Wunder sind immer wieder an Gehorsam geknüpft. Wunder sind immer wieder an Gehorsam geknüpft. Und ganz oft mussten die Jünger oder die Menschen, mit denen Jesus in Berührung kam, erst konkrete Schritte tun, die sie manchmal logisch überhaupt nicht verstanden. Bei der Hochzeit zu Kana, Wasser zu Wein, ja? Jesus sagt, bringt mir die Krüge, macht sie voll mit Wasser. Und die Catering-Leute sagen, ja Moment mal, Wasser ist nicht das Problem, Wasser haben wir in Hülle und Fülle, aber es geht um Wein. Und Jesus sagt, komm, kümmert ihr euch um das Wasser, Wein, lasst mal meine Sorge sein. Aber erst diese konkreten Schritte bei der Auferweckung des Lazarus, ja, sagt Jesus zu den Umherstehenden, macht den Stein weg, rollt den Stein weg, macht die Bahn frei, damit ich wirken kann. Erst Schritte des Gehorsams, dann kommt das Wunder. Manchmal lernen wir mehr durch Misserfolge und Rückschläge als durch die größten geistlichen Erfahrungen. Und gerade im Scheitern und im Versagen kann eine ganz wertvolle Lektion stecken. Und die sah so aus. Sie konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Erkenntnis und Bekenntnis des Mangels ist die Voraussetzung dafür, dass Jesus unserem Mangel begegnet. Sie fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht in das Boot ziehen konnte. Stellt euch das vor. Und so wiederholt sich tatsächlich die Geschichte aus Lukas 5, dem großen Fischzug des Petrus. Und jetzt fällt bei Johannes auf einmal der Groschen. Man sagt ja immer wieder, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt. Was lernen wir aus der biblischen Geschichte? Was lernen wir aus der Kirchengeschichte? Was lernen wir aus der individuellen Geschichte, die Gott mit uns hat? Lernen wir? Oder zeigt auch da die Geschichte, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt? Seht ihr? Darum der lange Fußmarsch von Jerusalem nach Galiläa und wieder zurück. Denn das nächste große Ereignis fand schon wieder in der Nähe von Jerusalem statt. Es war notwendig, anzuknüpfen an das, was in Lukas 5 geschehen war. Die Erinnerung daran, die Erinnerung an die Berufung zum Menschenfischer. Und jetzt fällt der Groschen. Es ist der Herr. Interessant, dass Johannes und Petrus so unterschiedlich reagieren, jeder auf seine Weise und jeder nach seiner Persönlichkeit. Johannes hat den großen geistlichen Durchblick, so wie am Grab, und der impulsive Petrus springt ins Wasser. Im Erkennen ist Johannes schnell, im Handeln ist Petrus schnell. Jemand hat einmal gesagt, die Gemeinde Jesu braucht Diener und Instrumente aller Art, Messer und Schwerte, Äxte und Hämmer, Meißel und Sägen, Marthas und Marias, Petrusse und Johannese. Bei der Arbeit hat Petrus nur seine Boxershorts getragen oder sowas Ähnliches. Und sofort ist ihm klar, so kann ich dem Meister nicht gegenübertreten. Deswegen zieht er sich was an und springt ins Wasser. Dann heißt es, da sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Ich habe das in meiner Bibel ganz dick unterstrichen. Ist das nicht spannend? Jesus hatte bereits Fisch auf dem Grill, bevor die Jünger an Land kamen. Er hat sich bereits die Hände schmutzig gemacht an der Kohle, um ein exzellentes Frühstück zu bereiten. Er hätte die Fische gar nicht gebraucht, die die Jünger gefangen haben. Er war schon vorbereitet. Und was jetzt geschieht, das ist Beziehungsarbeit. Wisst ihr, Männer, die die ganze Nacht über geschuftet haben, die brauchen zum Frühstück mehr als ein Müsli. Der Auferstandene hat das Mahl vorbereitet. Er tat die gleichen Taten wie während seines Erdenlebens. Kann es sein, dass Petrus noch ein Déjà-vu erlebt hat, als er das Kohlenfeuer sah? Wisst ihr, im Orient wird ein bereinigter Konflikt mit einer Mahlzeit bestätigt. Und ich denke, Petrus hat hier eine ganze Menge kapiert. Aber was Jesus jetzt sagt, ist auch wichtig. Er sagt, bringt mir von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Schaut, Jesus hat alle Möglichkeiten der Welt, ohne uns zu handeln. Und doch möchte er das verwenden, was wir ihm bringen. Deine Talente, deine Zeit, dein Geld, deine Fähigkeiten. Er möchte es verwenden, obwohl er ohne uns könnte. Aber das ist ein geistliches Prinzip. Bring das, was du hast, so kannst du es zu seiner Ehre verwenden. Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und dann heißt es, das Netz war voll großer Fische, 153. Seit 2000 Jahren zerbrechen sich die Theologen den Kopf über diese Zahl. Und es gibt tolle Spekulationen, die finde ich richtig spannend, aber ich glaube, das ist eigentlich wurscht. Ich kann mir vorstellen, dass das nichts anderes heißt, es war eine Riesenmenge. Und ich höre im Geiste, wie der Herr Jesus sagt, Johannes, hör doch mal auf mit der Zählerei und setz dich hin und hab Gemeinschaft mit mir. Darum geht's mir. Übrigens, ich bin sicher, dass die an dem Morgen keine 153 Fische gegessen haben. Ihr auch? Ich frage mich, was haben die mit dem Rest gemacht? Verschenkt? Verkauft? Wie dem auch sein mag. Das, womit Gott uns segnet, soll auch immer anderen dienen. Nebenbei gesagt, da ist noch ein Wunder, nämlich dass dieses Netz, was 3 Jahre lang nicht gebraucht worden ist, angesichts dieser großen Menge Fische nicht zerriss. Der Herr Jesus sagt ganz einfach, kommt und haltet das Mahl. Er lädt uns heute zum Frühstück ein. Ihm geht es nicht um Aktionismus, ihm geht es um Beziehung. Das Wunder im Johannesevangelium wird ganz oft Zeichen genannt. Und dieses Frühstück mit Jesus war ein Zeichen seiner Liebe. Und dann heißt es, sie wussten, dass es der Herr war. Das Problem ist, sie kannten Jesus, aber sie kannten ihn immer noch nicht richtig. Und sie können ihn immer noch besser kennenlernen. Und das ist das größte Abenteuer im Leben eines Christen, ihn immer besser kennenzulernen. Wir kennen die Erlösung. Wir kennen Heiligung, wir kennen den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wir haben Erkenntnis in geistlichen Dingen. Aber kennen wir ihn nur statisch oder kennen wir ihn real? Ich sehe Maria Magdalena, die Jesus in dem Augenblick erkannte, wo er sagte, Maria, plötzlich machte es. Klick. Jesus nimmt das Brot, gibt es ihnen, dergleichen auch die Fische. Und dort am Kohlenfeuer stellt er Petrus 3-mal die Frage, hast du mich lieb? Petrus konnte die Frage nicht so beantworten, wie sie gestellt war. Er konnte auch nicht sagen, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und dennoch verurteilt der Jesus den Petrus nicht, sondern er beauftragt ihn zum Dienst und sagt, weide meine Lämmer. Aber das ist ja eine andere Geschichte, die uns heute nicht beschäftigen muss. Stattdessen möchte ich euch einladen. Lasst uns jetzt hineingehen in diese kleine Kirche von Tapka. Und wir wollen uns die Frage stellen, was das alles bedeutet. Der weite Marsch von Josef nach Galiläa. Dabei sind in Galiläa nur 3 Dinge passiert. Der Missionsbefehl, das Frühstück und dann das Gespräch mit Petrus. Und das nächste große Ereignis war Christi Himmelfahrt und die fand dann wieder unweit von Jerusalem statt. Aber dort in der Kirche, in der Kirche ist dieser Felsen, auf dem möglicherweise das Frühstück stattgefunden hat. Und die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Hast du resigniert? Hältst du dich für außerstande, dem auferstandenen Jesus zu dienen? Machst du dein eigenes Ding, anstatt mit ihm zu rechnen? Wenn das so ist, ihr Lieben, dann ist es Zeit für ein Frühstück mit Jesus. Und die Lektion, die Jesus für die Jünger hatte, ist seine Lektion für uns. Nimm von der Fülle, die es nur bei ihm gibt. Oder anders ausgedrückt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und dann? Dann geht hinaus in alle Welt und proklamiert den Sieg von Golgatha. Amen. Lasst uns beten. Und dir Dank sagen, Herr Jesus Christus, dafür, dass du interessiert bist an Beziehung mit uns. Danke, dass du uns begegnest in diesem Gottesdienst heute Morgen. Und dann hilf uns, Herr Jesus Christus, dass diese Begegnung Auswirkungen hat. Hilf uns die tolle Botschaft, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und dass bei dir ewiges Heil zu finden ist, in diese Welt hineintragen, um deines Namens willen. Amen.